Ja, da geht's. Einfach nur ein Wort dazu. Unverhofft kommt oft. Ja, ich freue mich, dass ich heute ein paar Worte zu euch sagen kann. Die Klage, ich bin allein übrig geblieben, zeugt von Vereinsamung. Darüber und generell über unterschiedliche Formen des Einsamseins wollen wir heute Morgen etwas nachdenken. Wer Freunde hat, wer Liebe und Geborgenheit erfährt, kann sich kaum in Menschen hineinversetzen, die sich alleingelassen fühlen. Das ist eines der erdrückendsten Gefühle, die es gibt. Dabei ist nicht entscheidend, ob man nun allein lebt oder zusammen mit anderen. Man kann allein sein, ohne sich einsam zu fühlen, aber man kann auch einsam in einer Gruppe sein. Manche sind innerlich einsam, ohne es nach außen zu zeigen. Sie lächeln uns, auch in der Gemeinde, freudig an und leiden umso mehr an ihrer innerlichen Vereinsamung. Häufig genug gehört eine unrealistische Selbsteinschätzung zu den wichtigsten Gründen für das Bewusstsein von Einsamkeit. Natürlich hat unsere Selbsteinschätzung viel mit Vererbung, mit Umwelt, mit den Genen gewissermaßen zu tun, die unsere Wahrnehmung entscheidend prägen. Eltern, Freunde, Kinder, Kollegen, Arbeitgeber, sie wirken häufig stark auf unser Selbstwertgefühl ein. Das ist unvermeidlich. Wir sollten uns jedoch nicht zu stark davon abhängig machen, wie andere über uns denken und wie sie uns einschätzen. Wenn etwa die vorherrschende Meinung über mich wäre, ich sei wenig fähig zur Kommunikation mit den Mitmenschen, dann mag das rein äußerlich vielleicht stimmen. Doch ich brauche mir nicht gefallen zu lassen, innerlich mich als Mauerblümchen abspeisen und dann in weitere Vereinsamung hineintreiben zu lassen. Nein, mein Selbstwertgefühl darf nicht von der Meinung anderer über mich abhängig werden. Entscheidend für mich muss sein, und das ist wohl das Wichtigste, wie Gott über mich denkt. Wenn wir uns in Gottes Liebe, im Bewusstsein seiner empfangenen Liebe, vom Heiligen Geist gedrängt, bemühen, diese Liebe an andere weiterzugeben, dann werden wir gewiss nicht nur Misstrauen und Unverständnis, sondern auch Zuneigung verspüren können. Das wird uns aus dem Empfinden des Mauerblümchen-Daseins ein Stück weit herauslösen, wird uns offener, kommunikativer und uns vor allem vor möglichen Depressionen schützen können. Auch für tatkräftige Menschen ist dies ein Anliegen. Das zeigt uns das Beispiel des Elia am Horeb. Er war über Jahre gewissermaßen ein Einzelkämpfer für Gott. Gott hat ihn in den Dienst genommen und hat ihn bei einem Gottesurteil auf dem Karmel, wir kennen das, die Erzählung, ein großes Erfolgserlebnis durch sein machtvolles Eingreifen durch Feuer vom Himmel geschenkt. Nun aber finden wir ihn, weil die Mächtigen nach dem Leben trachten, allein in der Wüste und in einer tiefen Depression vor. Er klagt Gott, seinem Dienstherrn: Ich habe mich für dich eingesetzt, ich habe geeifert für dich. Und nun, was ist der Erfolg? Sie trachten nach dem Leben. In seinem Gefühl der Verlassenheit bittet er sogar darum: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und dann sagt er noch: Ich habe wirklich alles getan, aber ich bin allein übrig geblieben. Ich glaube, dass eine Vereinsamung kaum schlimmere Früchte als dies bringen kann. Wir müssen nun über die zwei Gesichter des Einsamseins, der Einsamkeit nachdenken. Einsamsein muss ja nicht nur niederdrücken. Es kann auch zur Selbstfindung beitragen. Und dazu möchte ich euch ein Gleichnis erzählen. Ein Weizenkorn, das versteckte sich in der Scheune. Es wollte nicht ausgesät werden. Es wollte sich nicht opfern und sterben. Es wollte sein Leben retten. Es wollte prall und goldgelb bleiben. Es wollte sich selbst finden und verwirklichen. Es wollte etwas Besseres sein, dieses Korn. Dadurch wurde es nie zu Brot. Es kam nie auf den Tisch der Familienrunde. Es wurde nie gebrochen, nie ausgeteilt und empfangen, nie gesegnet. Es schenkte nie Leben und Kraft. Es diente, weil es allein bleiben wollte, nie zur Freude und Sättigung. Eines Tages, es war dann schon Winter geworden, kam der Bauer in die Scheune und mit dem Staub in der Scheune fegte er auch das kleine Weizenkorn hinweg. In Staub und Wind war das Weizenkorn verloren, todeinsam und nun wirklich zum Verfall bestimmt. Wir wollen darüber nachdenken. Es gibt also zwei Arten von Einsamkeit. Eine fruchtbare Einsamkeit und eine furchtbare. Die Bestimmung des Weizenkorns ist, als Same ausgestreut zu werden und sich dadurch zu vermehren. Dazu muss es aber im Erdboden sterben und dem Keim Nahrung für Wachstum und Entfaltung zu geben. Indem es sich das Weizenkorn also hingibt, trägt es zur Nahrung für Mensch und Tier bei. Es durchlebt das ausgestreute Korn ebenso wie der liebevolle Mensch eine Phase auch fruchtbarer Einsamkeit. Jesus bestätigt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viele Frucht, erfüllt also seine Bestimmung. Die furchtbare Einsamkeit entsteht da, wo man sein Leben für sich behalten und eigennützig führen will. Dadurch geht der Mensch an der gottgeschenkten Bestimmung für sein Leben vorbei und ist am Ende wirklich todeinsam, elend und ungeboren. Eine Einsamkeit, die ich keinem von uns wünsche. Das Einsamsein kann also, das sehen wir, durchaus zwei Gesichter haben. Einer freundes und einer schreckendes. Einsamsein kann uns ermutigen, in stillen Stunden über uns selbst nachzudenken und zu Gott hinzufinden, einen guten Sinn in unserem Leben zu erkennen und dann auch zu suchen. Das düstere Gesicht der Einsamkeit entmutigt uns durch die Aussicht, dass uns ja doch keiner mag, dass es keinen Lebenszusammenhang gibt mit mir und mit meinen Tun und dass ich vielleicht irgendwie sogar von allen guten Geistern verlassen bin. Menschen in Seniorenheimen werden Einsamkeit, je nach ihrem Naturell natürlich, besonders schmerzlich empfinden. Wenn man sich allein fühlt, geht einem irgendwie und irgendwann auch die Fähigkeit zur Kontaktfindung verloren. Das war Thema bei so manchen Gesprächen, die ich in solchen Anstalten geführt habe. Und ich sah, wo jemand sich seiner oft auch selbst gewählten Einsamkeit vergräbt, dass er oder sie dann zarte Kontaktaufnahmen, die man vermitteln wollte, geradezu unwirsch abweisen. So kann die Einsamkeit schließlich wie eine liebgewordene Krankheit gehegt und gepflegt werden. Man hatte immer Grund, sich über das Verlassensein zu beklagen und Mitgefühl zu erheischen. Bekommt man es dann, kann man aber meistens nichts damit anfangen. Man kann kaum ermessen, und das ist jetzt eine andere Art der Einsamkeit, die Einsamkeit durch den Verlust lieber Menschen oder durch sachbezogene Trauer. Man kann kaum ermessen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen nach vielleicht 50, 60 Jahren des gemeinsamen Lebens nicht mehr um sich zu haben. Gerade wenn man im zunehmenden Alter anlehnungsbedürftiger wird, steht man dann allein da und fällt gewissermaßen in ein tiefes Loch. Es ist so schwer, sich selbst bei guter Hilfe von Kindern und Freunden und aus der Gemeinde von dem zwangsläufigen Befall von Einsamkeit zu befreien. Aber man muss auch als älterer Mensch irgendwie sich ganz bewusst machen, dass eine neue Lebensphase damit anfängt, damit Trauer nicht in Selbstmitleid und in Lebensüberdruss umschlägt. Wie Einsamkeit als Folge von Trauer zuschlagen, im wahren Sinn des Wortes zuschlagen kann, das wird uns im Psalm 102 eindrücklich dargestellt. Dieser Psalm 102 ist überschrieben als der fünfte Bußpsalm, Gebet um Wiederherstellung Zions. Und da heißt es in Vers 5 und dann 7 und 8 in diesem Psalm: Mein Herz ist geschlagen und es verdorrt wie Gras, dass ich sogar vergesse, mein Brot zu essen. Ich bin wie die Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Das ist in den Bildern des Verlassenseins geradezu herzbewegende hebräische Poesie. Die Eule, das Käuzchen, der einsame Vogel auf dem Dach sind wohl für das Einsamsein bestimmt. So scheint es. Und warum ist das alles? Der Psalmschreiber hier, der fühlt sich verlassen, weil der Allmächtige sich anscheinend nicht mehr um die Gottesstadt Jerusalem bekümmert, um die Stadt also, die sein Herzensinhalt ist. Sie liegt wüst und er versinkt in tiefem Gram, wenn er auf das mangelnde, ausbleibende Handeln Gottes schaut. Aber er ringt sich durch, Vers 13 und 14, du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Du wollest dich doch aufmachen und über Zion, das heißt Jerusalem, erbarmen. Aber schließlich, nach dieser Bitte, nach dieser verzweifelten Bitte, geht sein Gebet in Jubel über. Ja, der Herr baut Zion wieder und erscheint in seiner Herrlichkeit. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Das werde geschrieben für die Nachkommen. Verse 17 bis 19. Bedenken wir, als er das betet, ist Jerusalem nicht auf einmal wieder erneuert. Es liegt noch in Trümmern. Aber der Blick des Psalmschreibers erhebt sich über die gegenwärtige Misere und sieht seine Stadt wieder neu gebaut, dank des künftigen Eingreifens Gottes. Wir lernen aus diesen Zeilen, meine Lieben, dass Zeiten erzwungener Einsamkeit und Zeiten einer solchen massiven Trauer nicht als das nun nicht mehr Veränderbare begriffen werden müssen, sodass man gerade durch gezieltes Beten und Vertrauen in Gottes fürsorgliche Hand neuen Mut gewinnen kann und dadurch auch wieder glücklich wird. Der einsame Vogel auf dem Dach hat dann sein warmes Nest und die Gemeinschaft mit den anderen Vögeln gefunden. Wie tröstlich endet doch eine solche Geschichte dann. Neben der erzwungenen Einsamkeit durch Schicksalsschläge und unüberwindlich scheinenden Kummer gibt es allerdings auch die selbstgewählte Einsamkeit. Auch diese hat, wie bei unserem kleinen Gleichnis vom Weizenkorn, das sich nicht aussehen lassen wollte, zwei Gesichter. Da ist einmal die unnütze, die eitle Einsamkeit, in die man eintritt, vielleicht weil man sich verletzt fühlt und sich daraufhin empfindsam von allen zurückzieht. Wenn man verspannt mit den Menschen und seiner Gemeinde, auch der Gemeinde dann lebt, kommt es zwangsläufig zu weiteren gefühlten Verletzungen. Das Dasein solcher Menschen ist dann mit dem der Einsiedlerkrebse zu vergleichen. Das sind sowohl Land- als auch Meerestiere, die einen weichhäutigen, gewundenen Hinterleib haben. Sie schützen ihn, indem sie sehr schnell nach ihrer Geburt in ein leeres Schneckenhaus von hinten her eindringen. Mit der größeren der beiden Scheren, die sie vorn haben, die zu ihrer Vorderfront also gehören und mit deren Hilfe sie sich auch fortbewegen können, mit Hilfe der größeren der beiden Scheren sperren sie den Eingang zu ihrer Schneckenhauswohnung ab. Zutritt strengstens verboten. Hauptsache, das verletzliche Hinterteil ist abgesichert. Nun geht es nicht um verletzliche Hinterteile etwa bei unseren Schwestern und Brüdern in der Gemeinde, die sich beleidigt in die Einsamkeit zurückziehen mögen. Die Verletzlichkeit hier ist ein geistiger Vorgang, bei dem sie oft ihre eigene Situation falsch einschätzen und verletzt reagieren, wo sie gar keine Ursache eigentlich dazu hätten oder wo die Ursache doch relativ schnell beseitigt werden könnte. Wo sie sich durch eine einfache Aussprache oder den guten Rat eines Seelsorgers nicht vom Verletztsein befreien lassen wollen oder können, da umgeben sie sich mit einer Panzerung, die sie schließlich unfähig zur Kommunikation und eben damit einsam macht. Wie viele seelsorgerliche Gespräche haben das Ziel, diese oft völlig unnötig vorgenommene Panzerung zu durchbrechen. Entweder lebe ich wie ein Einsiedlerkrebs und verkrieche mich mit meinen weichen Teilen in ein Schneckenhaus, rundherum geschützt oder gepanzert, oder aber ich wage zwischenmenschliche Beziehungen auch mit dem Risiko, dass das hin und wieder auch eine leichte oder auch mittelschwere Verletzlichkeit mit sich bringen kann. Doch menschlich ist nur das Letztere, denn wie wäre Liebe möglich, wenn wir die Verletzlichkeit ausschließen wollten? Als Christen, die Gottes Liebe in sich tragen, ergibt sich eine große Aufgabe hier, sehr sensiblen Menschen, die sich auch geringen Missverständnissen sofort verschließen, mit liebevoller Wesensart, mit Gottes Beistand aufzutauen und sie aus der selbstgewählten Einsamkeit zur Gemeinschaft mit den anderen zurückzugewinnen. Es kann auch eine Einsamkeit sein durch eigenes Verfehlen, das man aber vielleicht nicht einsehen möchte und sich deswegen zurückzieht. Dafür haben wir einen guten Text in Galater 6, Vers 1. Da heißt es, ich lese das mal nach Bruns: Wenn wirklich nun jemand in Übereilung einen Fehltritt tut, so kommt es darauf an, dass ihr, damit sind wir gemeint, ihm als geistliche Menschen begegnen und ihn mit Milde wieder auf den rechten Weg bringen. Zum Schluss einige mir nötig erscheinende Worte auch zur selbstgewählten Einsamkeit, nicht aus Verletzlichkeit oder depressiver Stimmung heraus, sondern um einer wichtigen Sache willen. Auch das gibt es. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, also in die absolute Einsamkeit. Wer mal Wüstenerfahrungen gemacht hat, der weiß, woran ich hier denke. Er wurde in die Wüste geführt und dort wurde er vom Teufel versucht. Das Abweisen der satanischen Einflüsterungen gehörte zu seinem Dienst als Erlöser, machte ihn eigentlich erst möglich. In dieser selbstgewählten Einsamkeit besiegte Christus den Satan. Wir kennen die Berufungsgeschichte des Saulus von Tarsus. Als ihm bewusst wurde, dass er von Gott ausgesondert war, das Evangelium unter den Heiden zu verkündigen, was tut er da? Es heißt in Galater 1, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut darüber, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien, was auch gleichbedeutend mit Wüste ist. Danach, 3 Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas, also Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Auch hier gehörte Einsamkeit zum Berufungserlebnis und zur Stärkung des Aposteldienstes des Apostels Paulus. Ja. Selbstgewählte Einsamkeit vor großen Aufgaben etwa ist aller Ehre wert. Aber nun muss dann auch der Weg in die Gemeinschaft gesucht werden, wie es auch bei Jesus und wie es bei Paulus geschah. Insgesamt gesehen ist Vereinsamung nicht ein Schicksal, das wir leidend, mürrisch ertragen müssten. Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Und nur wenn wir auch als Gläubige dieser Bestimmung leben wollen, erfüllen wir seinen Auftrag. Einsame Säulenheilige auf einem hohen Podest in ihrer selbstgewählten und zum eigenen Ruhm auferlegten Beschwernis, die braucht es nicht in der Gemeinde. Bitten wir Gott darum, dass wir uns nicht durch Verletzlichkeit oder aus Stolz aus der Gemeinde der Kinder Gottes ausschließen. Jesus betete: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Mit dem Gebot zum Einssein ist die Gemeinde eine gute Schule zur Überwindung aller Verletzlichkeiten, aller gefühlten und vielleicht auch echten Einsamkeit. So kann auch erlebte Einsamkeit als Chance zur Gemeinsamkeit verstanden werden. Eine Frage: Fühlst du dich einsam? Fühlst du dich vielleicht gerade jetzt einsam? Dann lass es nicht beim Klagen bewenden, sondern dann geh einen Schritt auf andere zu, auch wenn es zu Anfang schwerfällt. Rufe deine Kinder an, besuche einen Alleinstehenden, setze dich neben jemand anderem auf die Parkbank, besuche den Gottesdienst und sprich dort andere an. Übernimm Verantwortung vielleicht für einen Menschen und für dich selbst. Beziehungen sind in jedem Alter wichtig und verbessern die Gesundheit. Übrigens hat Gott für den vereinsamten Propheten Elia, der da gesagt hatte, ich bin allein übrig geblieben, eine eindrucksvolle Therapie bereit. Er ließ ihn mehrfach in einen tiefen, erholsamen Schlaf fallen. Er gab ihm Speise. Er schickte ihn auf einen langen Weg zum Berge Horeb und übertrug ihm wichtige Aufträge. Nicht ohne ihm zu sagen, du bist überhaupt nicht allein gelassen. Es sind noch 7000 in Israel, die auch ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Und das hat für Elia gereicht, seine Einsamkeit zu überwinden und seine weiteren Aufträge zu erfüllen. Gott sei Dank. Und so wünsche ich auch uns das Erlebnis, dass wir, wenn wir zwischenzeitlich in einsame Phasen kommen, dass wir das nicht als ein Naturschicksal nehmen und meinen, wir könnten nichts dagegen machen. Gerade wenn wir uns einsam fühlen, ist es so wichtig, dass wir Gott um den letzten Rest Kraft, den wir vielleicht noch haben, bitten, auf andere zuzugehen, ihnen zu erzählen, was sie euch bewegt und dann zu wissen, ja Herr, es sind auch andere da, wie wir gesungen haben, keiner ist für sich allein. Wir haben alle unsere Aufgaben miteinander und füreinander. Der Einsame, der Gesellige, ein jeder nach seiner Art und Weise. Und dafür wollen wir Gott von Herzen dankbar sein. Amen.